Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wir sehen und lesen nahezu täglich brutale Gewalt in aller Öffentlichkeit, Amokläufe, U- und S-Bahnschläger, tödliche ethnische Konflikte und Kriege um knapper werdende Ressourcen. Das Phänomen der Aggression wird immer bedrängender und macht uns Angst. Das war aber auch schon immer so. Sicher, die Ursachen alltäglicher und globaler Gewalt sind vielschichtig. Der Psychotherapeut Sigmund Freud und der Verhaltensforscher Konrad Lorenz sprachen in diesem Zusammenhang sogar vom Aggressionstrieb und sie erklärten die Gewalt zur unverrückbaren Konstante der menschlichen Natur. Unser heutiger Studiogast nennt diesen Aggressionstrieb einen Mythos und liefert eine Neukonzeption des Gewaltphänomens. Evolutionärer Zweck der Aggression ist, uns gegen Zufügung von Schmerzen wehren zu können. Doch die Schmerzgrenze des Gehirns verläuft anders, als wir bisher dachten. Unser Gehirn bewertet nämlich Ausgrenzung und Demütigungen wie körperlichen Schmerz und reagiert deswegen darauf mit Aggression. Das bedeutet, Aggression steht so gesehen im Dienste der Verteidigung sozialer Bindungen. Doch auch Armut bedeutet Ausgrenzung und Demütigung, zumal wenn sie sich im Angesicht von Reichtum ausbreitet. Wasser, Nahrung und Rohstoffe werden auf unserem Globus zu immer knapperen Ressource. Wenn wir das Problem der ungerechten Ressourcenverteilung nicht in den Griff bekommen, ja, wird die Gewalt weltweit zunehmen und die menschliche Existenz bedrohen. Unser Studiogast ist Autor des Buches Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt und er sagt, nur Fairness, Kooperation und ein neues Verständnis der Mechanismen der Gewalt können einen Weg aus der Aggressionsspirale herausweisen. Zugeschaltet aus Freiburg ist uns dazu der Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut Professor Dr. Joachim Bauer. Grüße Gott, herzlich willkommen, Herr Bauer. Schön, dass Sie bei uns in der Lebenshilfe Zeit haben.
Guten Morgen.
Herr Bauer, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie lehren an der Universität Freiburg. Sie sind Arzt für Innere Medizin, für psychosomatische Medizin sowie Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ja, so ist es.
Für Ihre Forschungsarbeiten haben Sie auch 1996 den Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie erhalten. Wo kann man ungefähr diesen Preis einordnen? Ist das ein Oscar, ein Grammy oder was ist es bei den Neurologen?
Also innerhalb der deutschen Psychiatrie ist es schon ein schöner Preis, mit dem Leute geehrt werden, die gute Forschung gemacht haben. Ich habe über viele Jahre eben nicht nur auf der Station und in den Ambulanzen Patienten direkt als Arzt versorgt, sondern immer auch parallel dazu in Labors geforscht, etwas über die Hintergründe von Krankheiten herauszufinden.
Also, und deswegen, weil Sie auch viel forschen und gleichzeitig sehr viel Praxiserfahrung ja auch haben, haben Sie diverse Bücher verfasst. Einige davon, eines stellen wir heute vor, das nennt sich Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Andere Bücher stellen wir noch am Schluss der Sendung dazu vor. Herr Professor Bauer, was war denn so in den letzten Jahren der Schwerpunkt Ihrer Arbeit als Arzt und Forscher?
Nun, mein Anliegen war es, in den letzten 10 Jahren die Erkenntnisse aus der modernen Hirnforschung verständlich darzustellen, dass auch ganz normale Menschen im Alltag einen Nutzen daraus ziehen können. Und eines der wichtigsten Anliegen war mir, mit den Menschen zusammen, mit meinen Leserinnen und Lesern zusammen zu überlegen, was diese modernen Erkenntnisse für unser Menschenbild bedeuten. Denn welches Menschenbild wir haben, hat dann auch wiederum wichtige Konsequenzen für die Art, wie wir miteinander umgehen. Und wir hatten ja in den letzten Jahrzehnten, also sagen wir mal in der Zeit zwischen 1900 und 1990, so etwa in diesem, fast in dem ganzen letzten Jahrhundert, hatten wir ein Menschenbild, was geprägt war von der Aussage, der Mensch sei ein eine Kämpfernatur. Leben heißt kämpfen, hieß es mal einige Jahrzehnte. Und dann zum Schluss haben auch einige Genforscher mit der Theorie von den sogenannten egoistischen Genen behauptet, dass uns sozusagen der Egoismus bis in die Gene hinein von der Natur her mitgegeben sei. Und es war völlig ausgeblendet, was ist eigentlich mit der Fähigkeit des Menschen zum sozialen Zusammenleben. Und erst in den letzten 10, 20 Jahren hat sich die Neuroforschung, hat sich die Hirnforschung dafür interessiert, wie es eigentlich möglich ist und warum es von der Natur her auch so angelegt ist, dass wir als Menschen eben uns einander zuwenden, dass wir gut miteinander auskommen. Und diese neuen Erkenntnisse, die möchte ich gerne auch vermitteln, denen, die eben jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Forschungsarbeiten lesen können, sondern die dann vielleicht zu einem Buch greifen, in dem ihnen das dann verständlich erklärt wird.
Und was war jetzt so der konkrete Anlass, ein Buch über Aggression und diese Schmerzgrenze zu schreiben? Gab es da ein Ereignis oder war das einfach die Summe von vielen Teilen?
Also ich habe eigentlich begonnen, dieses Buch war eigentlich sozusagen der letzte Mosaikstein in einem kleinen Mosaik von Büchern, was ich geschrieben habe. Und ich hatte begonnen vor etwa knapp 10 Jahren, dass ich zunächst mal etwas geschrieben habe über die Gene, wie die wirklich funktionieren. Wir haben ja das alte Konzept, dass die Gene alles vorbestimmen und dass sie quasi wie so eine Art kleine biologische Diktatoren darüber entscheiden, wie wir körperlich und seelisch dann leben können. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Gene eben nicht irgendwie alleine vor sich hin werkeln, autistisch und ohne Einfluss von Seiten der Umwelt, sondern die Gene werden massiv beeinflusst von der Art, wie wir leben. Das heißt also, die Gene werden angeschaltet oder abgeschaltet, abhängig davon, wie wir leben. Und ich habe in meinem allerersten Buch, das hat den Titel »Das Gedächtnis des Körpers«, wie Lebensstile und Beziehungen unsere Gene steuern. So heißt dieses Buch, das Gedächtnis des Körpers. Und da habe ich dargestellt, wie Lebensstile und zwischenmenschliche Beziehungen unsere Gene steuern. Denn wir wissen heute, dass die Art, wie wir miteinander leben, wie Menschen miteinander umgehen, dass das Auswirkungen hat auf die Biologie unseres Körpers. Das heißt, die Gene steuern nicht nur, sondern sie werden eben auch gesteuert. Das ist das Thema meines ersten Buches, das Gedächtnis des Körpers gewesen. Ich habe dann 2, 3 Jahre später ein weiteres Buch geschrieben, in dem ich wiederum was Neuentdecktes für die Allgemeinbevölkerung dargestellt habe, nämlich die Fähigkeit des Menschen zum Mitgefühl, die Fähigkeit zur Empathie, zur Einfühlung in andere Menschen. Das ist ja eine ganz wunderbare Fähigkeit, die wir haben. Und da hat erst in den 90er Jahren eine Forschergruppe in Italien entdeckt, wie das Gehirn es möglich macht, dass wir uns in andere Menschen einfühlen können. Und was da entdeckt wurde, das waren die sogenannten Spiegelneuronen. Und ich habe in meinem Buch »Warum ich fühle, was du fühlst, intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone« dargestellt, wie diese Spiegelneuronen funktionieren und wie sie es möglich machen, dass wir uns in andere Menschen einfühlen können. Also ein wunderbares Geschenk der Schöpfung, wenn Sie so wollen, dieses System der Spiegelneurone. Und wer das also mal nachlesen will, der kann in diesem kleinen Büchlein »Warum ich fühle, was du fühlst« sozusagen allgemeinverständlich das mal sich anschauen. Ja, und so ging es dann weiter. Ich habe mich dann in einem weiteren Buch für die Grundmotive des Menschen interessiert. Also was treibt uns eigentlich an? Ist in uns ein Aggressionstrieb eingepflanzt, wie es Sigmund Freud und später auch Konrad Lorenz behauptet haben? Oder was sind eigentlich diese Grundtriebe, die in uns stecken? Und die moderne Neurobiologie hat die These vom Aggressionstrieb nicht bestätigen können. Was den Menschen antreibt und was wirklich ein Trieb ist, das ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, der Wunsch nach sozialer Akzeptanz, der Wunsch nach Zuwendung und Liebe, wenn Sie so wollen. Das ist das, was uns am stärksten antreibt, und das hat sich gezeigt, weil man die neuronalen Systeme im Gehirn entdeckt hat, die dieses Triebgeschehen steuern. Das sind die sogenannten Motivationssysteme. Motivationssysteme. Und durch die Analyse der Motivationssysteme im Gehirn konnte man eben dann feststellen, dass diese Motivationssysteme unseres Gehirns eben auf soziale Akzeptanz, auf Zugehörigkeit hin ausgerichtet sind. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, was sich mit der Theorie des egoistischen Gens auseinandersetzt. Ich habe ja selber viele Jahre im Bereich der Genforschung gearbeitet. Ich weiß also aus eigener Arbeit, wie Gene wirklich funktionieren. Und diese These von Richard Dawkins, das egoistische Gen, also diese These, dass Gene Akteure der Evolution seien, deren einziges Ziel es sei, sich maximal auf der Erde zu verbreiten und die dann sozusagen in einem permanenten Konkurrenzkampf gegeneinander antreten. Diese These ist aus meiner Sicht unhaltbar, die ist aus meiner Sicht unsinnig, und ich habe in dem Buch das kooperative Gen, so heißt mein Buch, das kooperative Gen gezeigt aus biologischer Sicht, dass Gene eben nicht egoistisch sind, sondern dass Gene Kommunikatoren und Kooperatoren sind. Kommunikatoren sind Gene deswegen, weil sie in einem permanenten Austausch von Zeichen, von Signalen mit der Umwelt stehen. Sie empfangen Signale und richten ihre Aktivität nach diesen Signalen. Deswegen sind sie Kommunikatoren, und Kooperatoren sind Gene, weil ein Gen alleine überhaupt nichts machen kann. Jedes Gen braucht sehr, sehr viele Helfermoleküle, die dann in Zusammenarbeit miteinander überhaupt dafür sorgen, dass ein Gen aktiv werden kann. Nicht? Und so habe ich jetzt also eine Reihe von Büchern vorgelegt, die im Grunde die ganze Kooperationsdimension des Menschen, die Dimension der Zusammenarbeit in der Biologie beschrieben haben. Und es war jetzt eben am Schluss die Frage, was ist eigentlich mit dem Phänomen der Aggression? Denn dass wir das Phänomen der Gewalt, der Aggression haben, ist ja eine Tatsache. Und ich wollte einfach jetzt mal diesen letzten Blick im letzten Buch darauf richten, wie können wir eigentlich aus moderner neurobiologischer Sicht, aus Sicht der modernen Hirnforschung verstehen, worum es beim Phänomen der Aggression eigentlich geht.
Also obwohl wir von uns auch der biologischen Anlage her und auch auf der molekularen Ebene auf Kooperation, auf Zusammenarbeit angelegt sind. Sie haben das ja auch genannt, unsere stärksten Motivationen ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Liebe. In der Bibel heißt ja, wir sind ja auch auf Gott hin und aufeinander hin geschaffen. Also insofern ist das ja alles sozusagen auf einer Ebene oder zielt in dieselbe Richtung, Kooperation und auf etwas hin geschaffen sein. Und dennoch eben erstaunt es Sie oder hat es Sie auch erstaunt in Ihrer Arbeit, dass es ja doch auch eine dunkle Seite bei uns gibt, ja, dass wir eben so aggressiv sind. Und wie äußert sich diese dunkle Seite?
Ja, das wollte ich eben mal im Zusammenhang darstellen. Deswegen habe ich dieses letzte Buch Schmerzgrenze geschrieben. Zunächst mal setze ich mich in diesem Buch mit dem Konzept des Aggressionstriebes auseinander. Das Konzept des Aggressionstriebes sagt ja, dass es für Menschen angeblich ein Bedürfnis sei, ab und zu einmal aus dem Stand heraus einfach destruktiv gewalttätig zu sein. Das war die Theorie des Aggressionstriebes, dass es quasi zu unseren Urbedürfnissen, zu unseren Grundmotivationen gehört, ohne vorherige Provokation einfach mal ab und zu sozusagen destruktiv um uns herum zu schlagen. Und dass es einen solchen Trieb gibt, das war eigentlich immer Glaubenssache. Und erst die Entdeckung der Gehirnsysteme, die triebhaftes Verhalten verursachen können, also dass die Entdeckung der Motivationssysteme, das ist der moderne Begriff für das, was man früher als Trieb bezeichnet hat, erst die Entdeckung der Motivationssysteme hat es jetzt zum ersten Mal möglich gemacht, sozusagen ideologiefrei zu bewerten und zu untersuchen, was ist nun wirklich Trieb im Menschen. Und da hat sich gezeigt, wenn ein gesunder Mensch, der nicht provoziert wurde, ein psychisch durchschnittlich gesunder Mensch, der nicht provoziert wurde, die Möglichkeit erhält, einem anderen Menschen Leid zuzufügen, ihm weh zu tun oder ihn gar zu töten, dann ist das aus Sicht der Motivationssysteme des Gehirns kein lohnendes Unterfangen. Das heißt, psychisch durchschnittlich gesunde Menschen, die nicht provoziert werden, haben keine Lust, kein Verlangen danach, anderen Schaden zuzufügen. Die Frage ist, aber nach was haben wir denn nun verlangen? Was ist denn nun wirklich die in uns biologisch angelegte Lust oder das Verlangen? Und da hat sich gezeigt, die Motivationssysteme springen dann an, wenn wir soziale Akzeptanz erlangen können, wenn wir Wertschätzung von anderen Menschen bekommen können, wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir Zugehörigkeit erleben. Das ist das, wofür unsere Motivationssysteme aktiv werden. Das heißt, der wirkliche Grundtrieb in uns Menschen ist eben, zugehörig zu sein, in einer Gemeinschaft sein zu können, von anderen angenommen zu sein.
Haben diese Motivationssysteme, wie kann ich mir das vorstellen, haben die einen Ort im Gehirn, so wie das Sehzentrum, das Hörzentrum?
Genau.
Oder sind die eher eine Wolke von verschiedenen Eigenschaften, Zusammenschaltungen?
Ja.
Das hat wirklich einen Ort, oder?
Ja, das hat einen Ort, einen ganz konkreten Ort, und zwar in einer Position, die die Fachleute als Mittelhirn bezeichnen. Also in ziemlich zentraler Position des Gehirns sitzen diese Nervenzellnetzwerke, die wir als Motivationssystem bezeichnen. Und diese Nervenzellnetzwerke haben die Fähigkeit, Wohlfühlbotenstoffe, manchmal sagt man auch Glücksbotenstoffe, freizusetzen. Und die Frage ist jetzt, wann schicken diese Motivationssysteme Wohlfühlbotenstoffe auf die Reise? Wann produzieren sie Wohlfühl- oder Glücksbotenstoffe? Und da hat sich eben gezeigt, wenn wir anderen Schmerz zufügen können, dann werden keine Glücksbotenstoffe produziert. Wenn wir aber Akzeptanz erleben, wenn wir Vertrauen erleben, wenn wir in guter Kooperation mit anderen Menschen sind, dann produzieren diese Motivationssysteme ihre Glücksbotenstoffe. Das war eben die sozusagen, wie ich vorhin sagte, ideologiefreie Klärung der Frage nach dem Aggressionstrieb. Und die Antwort der modernen Neurobiologie ist, dieser Aggressionstrieb existiert nicht. Aber es ist natürlich so, auch wenn der Aggressionstrieb nicht existiert, so existiert doch die Aggression.
Richtig, sehen wir ja, genau.
Eben, und damit hat sich mein Buch dann eben beschäftigt, wie sehen die Dinge hier aus. Also ich darf noch mal kurz erinnern, also diese ganze Erkenntnislage um die Motivationssysteme, um unser Verlangen nach Gemeinschaft und nach Zugehörigkeit, das habe ich übrigens in diesem Buch Prinzip Menschlichkeit schon vor 3-4 Jahren mal dargestellt, wie das aus Sicht der Hirnforschung aussieht. Im Buch Prinzip Menschlichkeit kann man nachlesen, wie diese Motivationssysteme funktionieren. Und ich habe jetzt in dem Buch Schmerzgrenze das nochmal kurz aufgegriffen und deutlich gemacht, dass eben unser zentrales Verlangen in Richtung Gemeinschaft und soziale Akzeptanz geht. Nun, die Aggression ist ein auch neurobiologisch in unserem Gehirn verankertes Verhaltensprogramm, was aber nicht sozusagen von alleine plötzlich anspringt und dann wie wild sozusagen agiert, sondern das Verhaltensprogramm der Aggression, das muss getriggert werden. Das heißt, es muss einen äußeren Stimulus geben, damit dieses biologisch in uns verankerte Aggressionsprogramm aktiviert wird. Das ist so ähnlich wie mit der Angst übrigens. Auch die Angst ist ja in unserem Gehirn neurobiologisch angelegt, aber bei psychisch durchschnittlich gesunden Menschen kommt die Angst nicht ohne Grund, genauso wie auch die Aggression nicht ohne Grund kommt, sondern es sind immer bestimmte äußere Situationen, in denen diese Programme für die Angst oder das Programm für die Aggression aktiviert werden. Und das hat auch evolutionär, also in der Geschichte, wie wir im Laufe der 3,5 Milliarden Jahre unserer Evolution, wie wir eben entstanden sind und am Ende eben auch als Menschen geworden sind, das hat auch einen guten Grund. Das heißt, wir mussten natürlich auch in der ganzen Vorgeschichte der Evolution, mussten Lebewesen dann, wenn es außen gefährlich wurde, ein Programm aktivieren, mit dem sie ihr Überleben gesichert haben. Und das waren eben die Programme der Angst und der Aggression.
Und, schnell wegrennen vor dem Tiger oder zum Knüppel greifen, wenn der Elefant kommt. Oder
genau,
sowas.
Also entweder Flucht oder Kampf, nicht? Mhm. Fight or flight, sagen die Amerikaner, nicht? Also Kampf oder Flucht. Und aber Kampf und Flucht passieren nicht von alleine, sondern die müssen natürlich in meinem Organismus anspringen, nicht? Das heißt, wenn ich in Gefahr bin, dann muss ich die Angst oder die Aggression auch plötzlich spürbar machen. Und dafür gibt es eben gewisse automatisch ablaufende Prozeduren, die in unserem Gehirn dann aktiviert werden. Und der Hauptgrund, warum wir eben das Programm der Aggression in Bereitstellung haben müssen, ist eben, dass wir uns wehren können gegen Bedrohungen unserer körperlichen Unversehrtheit und gegenüber der Zufügung von Schmerz. Also das muss natürlich jedes Lebewesen können, dass wenn wir Schmerz zugefügt kriegen oder wenn unsere körperliche Unversehrtheit bedroht wird, dass wir dann reagieren können. Und die Aggression also, ist eine solche Möglichkeit zu reagieren.
Also um das festzuhalten, also Aggression ist jetzt nicht erst primär schlecht, sondern rein so von unserer Geschichte her, hat Aggression einen guten Sinn,
ja.
Eben, dass wir uns verteidigen können. Es ist eine Überlebensstrategie.
Ja, so ist es. Mhm. Also wir sollten die Aggression, wer die Aggression als Ganzes verteufelt, der ist auf dem Holzweg. Die Evolution und die Schöpfung haben die Aggression bestehen lassen, weil wir sie brauchen. Wir können nicht leben. In bestimmten Situationen können wir gar nicht überleben, wenn wir nicht die Aggression haben. Allerdings, und da kommen wir vielleicht später dann sicher noch drauf, nicht nur vielleicht, sondern wir kommen sicher noch drauf zu sprechen, hat natürlich die Aggression auch ein sehr destruktives Potenzial. Aber bleiben wir mal zunächst bei ihrem sinnvollen Potenzial. Und also sie wird aktiviert, die Aggressionszentren des Gehirns, die man heute übrigens ganz genau kennt.
Also die sieht man auch.
Die kann man genau darstellen, ja. Jawohl. Das ist übrigens ein kleines Netzwerk. Da sind eben etwa 4 bis 5 Zentren beteiligt. Aber wir wissen genau, wo diese Zentren sitzen. Die sind auch miteinander verbunden, die sind miteinander verschaltet. Und dieser Aggressionsapparat, dieser neurobiologische Aggressionsapparat des Gehirns wird aktiviert, wenn Menschen Schmerzen zugefügt bekommen. So, und jetzt ist eine wichtige, bahnbrechende Erkenntnis der modernen Hirnforschung war folgende Beobachtung. Die Schmerzzentren des Gehirns, die anspringen, wenn wir Schmerzen zugefügt kriegen und die dann zur Aktivierung des Aggressionsapparates führen, diese Schmerzzentren des Gehirns, die sprechen nicht nur dann an, wenn wir körperlichen Schmerz zugefügt kriegen, sondern es hat sich gezeigt, erst in den letzten Jahren wurde das entdeckt, es hat sich gezeigt, dass wenn Menschen sozial ausgegrenzt werden, wenn Menschen von anderen Menschen gedemütigt werden, dann reagieren auch diese Schmerzzentren. Das heißt, aus der Sicht des menschlichen Gehirns ist soziale Ausgrenzung und Demütigung so ziemlich der gleiche Schmerz, wie wenn wir körperlichen Schmerz zugefügt kriegen. Und das erklärt zum ersten Mal aus neurobiologischer Sicht, warum nicht nur die Zufügung körperlicher Schmerzen zu Aggression führt, sondern eben auch Ausgrenzung und Demütigung. Denn die meiste Aggression, die wir heute im zwischenmenschlichen Zusammenleben sehen, ist ja nicht dadurch ausgelöst, dass der eine dem anderen Schmerzen zufügt. Das mag vielleicht auf dem Schulhof so sein, ja. Aber im normalen zwischenmenschlichen Zusammenleben sehen wir ja sehr viel Aggression, ohne dass körperliche Schmerzen zugefügt wurden. Aber soziale Ausgrenzung und Demütigung, die findet in vielfältiger Weise in unseren Gesellschaften statt. Und dies erklärt, warum wir eben so viel Aggression haben, weil wir in einer Welt leben, in der die Menschen miteinander in Konkurrenz sind, wo wir kämpfen müssen um die knappen Ressourcen, wo wir arbeiten müssen, im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen müssen, wo Neid herrscht, Eifersucht und so weiter. Und da findet immer auch sehr viel soziale Ausgrenzung statt. Und diese soziale Ausgrenzung, die wir uns gegenseitig im Alltag laufend in kleinen oder größeren Dosen zufügen, diese soziale Ausgrenzung ist eine Hauptquelle für das hohe Maß an Aggression, was wir auch in unseren Gesellschaften haben.
Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden ausgrenze, ist es genauso, wie wenn ich ihm in den Finger steche oder sonst entsprechend reagiert er
ja,
auch.
Ja, die Forschungen haben gezeigt, dass das genau von unserem Gehirn gleichwertig wahrgenommen wird, ja.
Welche Folgen hatten das jetzt oder kann jetzt diese Erkenntnis, weil das ist ja eines ihrer Ziele, dass die Erkenntnisse der Forschung in Gesellschaft und ins Alltagsleben ja auch einfließen.
Genau.
Welche Folgen kann jetzt diese Erkenntnis haben für eine Gesellschaft, Beispiel jetzt die unsere hier in Deutschland?
Ja. Die Folge wäre, dass wir erkennen, dass wir zwar natürlich in einer Welt leben, in der es immer Konflikte geben wird, wo Menschen also Meinungsverschiedenheiten miteinander austragen müssen und die irgendwie regeln müssen und wo man sich auch mal, sagen wir mal, konflikthaft entgegentreten muss, aber dass wir nicht gut daran tun, wenn wir zusätzlich zu dem unausweichlichen Maß an Konflikt den anderen auch noch demütigen oder ausgrenzen. Ich will ein Beispiel nennen.
Ja.
Eine häufige Quelle von Aggression in unserem Land sind Trennungen. Also wenn Menschen, die miteinander verbunden waren, leider plötzlich zu dem Entschluss kommen, dass diese Beziehung, die man gehabt hat, so nicht mehr weitergelebt werden kann. Das ist nicht nichts, was wir anstreben, aber wir sind alle realistisch genug, dass es Situationen gibt, in denen eine Trennung unausweichlich ist. So, jetzt ist es so, derjenige, sagen wir mal von einer Partnerschaft, derjenige Partner, der sagt, ich muss aus dieser Beziehung raus, ich kann so nicht weiterleben, sonst werde ich krank. Dieser Partner, der sich jetzt also trennt vom anderen, der fügt natürlich durch die Trennung dem anderen sowieso schon ein gewisses Maß an Schmerz zu, ein unausweichliches Maß an Schmerz. Das ist sozusagen nicht zu vermeiden. Das gehört mit zum Leben. Wenn ich jetzt aber in einer solchen Trennung den anderen noch demütige, ja, also ihn beschimpfe, ihn niedermache, ihn als Mensch entwürdige oder weitere Schäden zufüge, sagen wir mal bei einem Ehepaar, wo Kinder sind, dass man dann dem anderen auch noch den Zugang zu den Kindern abschneidet und solche Dinge macht, die völlig unnötig sind. Wenn ich also quasi über das notwendige Maß an auszutragendem Konflikt hinaus den anderen ausgrenze und demütige, dann muss ich wissen, dass ich damit mit dem Feuer spiele, weil ich jetzt quasi an diesem Schalter der Gewaltauslösung bin. Das heißt, wir sollten, und das wäre die Botschaft meines Buches, überall da, wo wir Konflikte austragen müssen, die unausweichlich sind, uns auf das Notwendige beschränken und vor allem dafür sorgen, dass wir Demütigungen und Ausgrenzungen vermeiden. Nicht? Das sieht man ja auch zwischen Völkern. Nicht? Es kommt mal zwischen Völkern ja auch mal zu Konflikten, aber es ist völlig unnötig, dass man sich gegenseitig demütigt und ausgrenzt. Nicht? Das wäre so ein bisschen jetzt, ich denke jetzt gerade mal so an den Nahen Osten, nicht? Diese Demütigungskreisläufe. Es wäre sehr viel gewonnen, wenn die beiden Konfliktparteien dort im Nahen Osten, die natürlich Meinungsverschiedenheiten haben, die relevant sind und die man nicht einfach vom Tisch wischen kann, aber es wäre ein großer Gewinn, wenn die beiden Seiten darauf verzichten würden, sich gegenseitig zu demütigen, weil eine Lösung des Konflikts dann mit Sicherheit nicht stattfinden kann, wenn man nicht aufhört, sich gegenseitig niederzumachen und zu entwürdigen, weil dann immer mehr Hass geschürt wird, nicht?
Bleiben wir nochmal zu der Unterscheidung gute und schlechte Aggression.
Ja.
Eine gute Aggression wäre es aber zum Beispiel auch einem anderen Grenzen aufzuzeigen. So nach dem Motto, mich verletzt jetzt gerade einer, dass ich dem anderen sage, Moment mal, also mit der Bemerkung, da bist du jetzt echt zu weit gegangen. Also dass man auch die Aggression mich nutzt, dass ich wirklich sage, wo es mir wehtut.
Genau, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ein schönes Beispiel, wie sinnvoll und wichtig Aggression sein kann. Da verletzt Sie jemand mit einer Bemerkung. Das kann sein, dass er die Bemerkung direkt zu Ihnen gemacht hat oder zu jemand Drittem und man hat es Ihnen berichtet. Ja, egal, ganz egal. In jedem Falle ist es eine Verletzung Ihrer Würde oder Ihrer Person, eine Ehrverletzung. Und jetzt meldet sich, wenn Sie das erfahren, wenn Sie davon Kenntnis bekommen, spüren Sie in sich, jeder Mensch spürt dann in sich Wut, ne, oder Ärger. So. Und dieser Ärger, der sich in mir zeigt, der hat seinen berechtigten Platz. Und der soll mir eigentlich sagen, Moment mal, du solltest das korrigieren, du solltest das in Ordnung bringen. Das heißt, der Ärger soll mir sagen, geh dahin zu demjenigen, der das gesagt hat, stelle ihn und sag ihm, dass du dir das nicht gefallen lässt. Nicht? Da muss man ja nicht gleich sich den Kopf einschlagen, sondern man wird das zunächst verbal machen. Man wird sagen, das hat mich sehr geärgert, was Sie da über mich gesagt haben. Oder es hat mich geärgert, wie Sie mich angesprochen haben. So möchte ich von Ihnen bitte nicht angesprochen werden. Und dann kann man sehen, wie sich die Dinge klären lassen. Und das heißt, die Aggression ist dann was Gutes, wenn wir sie kommunizieren, wenn wir also miteinander im Kontakt bleiben über unsere Wut und über
unseren Ärger. So wie wir eben angelegt sind, wie Sie es ja auch eingangs gesagt haben.
Dann erfüllt sie ihren auch evolutionären Zweck. Das heißt, wenn wir uns verständigen, wenn sie mir ein Signal gibt, meine Wut gibt mir ein Signal, hör mal, du musst jetzt was klären, nicht?
Mhm.
Und dann gehe ich dahin zu der Stelle, wo die Klärung stattfinden muss, also zu diesem Menschen, zu meinem Vorgesetzten, der mich vielleicht nicht richtig behandelt hat, oder zu einem Kollegen oder zu meinem Partner oder Partnerin, und sage, hör mal, was ist jetzt da los? Ich möchte mit dir diesen Punkt besprechen. sprechen. Ich habe mich da geärgert und jetzt will ich wissen, was ist hier los, nicht? Und dann kommt es zu einer Klärung. Und wenn wir die Kommunikation abbrechen, wenn wir aufhören zu kommunizieren, dann besteht die Gefahr, dass die Aggression destruktiv wird, dass ich also dann irgendwas mache, was richtig böse ist, dass ich dann zum Beispiel körperliche Gewalt anwende oder dass ich selber dann neue Aggressionen in die Welt setze, um dem anderen zu schaden, ohne dass es eine Klärung gibt.
Also in Ihrem Buch verwenden Sie einen Begriff der verschobenen Aggression und Sie nennen auch ein Aggressionsgedächtnis. Also sind das Dinge, die passieren können, wenn ich jetzt Aggression unterdrücke, wenn ich den Mund halte, dann merke ich mir ab irgendwo diesen inneren Groll, der hat mich damals reingeritten, wart nur ab, irgendwann zahle ich es dir heim. Ist das mein Aggressionsgedächtnis, das dann durch eine verschobene Aggression aktiviert wird? Oder wie kann man sich diesen Mechanismus vorstellen? Weil also ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie jetzt einfach hier auch Seele und Körper, sozusagen der Körper der Ausdruck der Seele wird.
Ja, also wenn eine Kränkung stattgefunden hat oder eine Verletzung der eigenen Person stattgefunden hat und es ist Ärger in mir entstanden, dann ist es wirklich giftig, es ist auch gesundheitsschädlich, wenn ich diesen in mir vorhandenen Ärger nicht bespreche mit denjenigen, die es betrifft, sondern wenn ich das dann in mir sozusagen abspeichere und unerledigt sozusagen auf ein Bankkonto schiebe, auf so ein Aggressionsbankkonto, und das wird in der Neurobiologie wissen wir, dass alle Erfahrungen, die wir machen, vom Gehirn festgehalten werden in einem Gedächtnis, nicht? Und es gibt selbstverständlich auch ein Aggressionsgedächtnis, so wie es auch ein Schmerzgedächtnis gibt. Also wir haben im Gehirn nicht nur ein Gedächtnis für die Vokabeln, die wir uns in der Schule gemerkt haben oder für die Straßennamen in unserer Heimat, sondern wir haben auch ein Gedächtnis für Schmerz, der uns zugefügt wurde, und das Gehirn hat auch ein Gedächtnis für Aggression, was in uns angestaut ist. Das heißt also, wenn wir die Aggression, die Wut oder den Ärger nicht kommunizieren, nicht darüber reden können, dann löst er sich nicht in Luft auf, die Wut, sondern dann bleibt die gespeichert. Und die Gefahr besteht jetzt, dass an ganz anderer Gelegenheit sich die Aggression entlädt. Also Beispiel, ich bin am Arbeitsplatz von einem Kollegen oder vielleicht von einer Vorgesetzten oder einem Vorgesetzten gedemütigt worden und habe mich aber nicht getraut, das anzusprechen, weil ich Angst hatte. Dann nehme ich diese Wut mit nach Hause und dann lasse ich sie an meinem Sohn oder an meiner Partnerin raus, nicht? Das ist verschobene Aggression. Und für diejenigen, die verschobene Aggression zu spüren kriegen, also die Partnerin oder der Sohn, der jetzt plötzlich diesen wütenden Vater erlebt, für die ist die Aggression des Vaters völlig unverständlich. Aus deren Sicht wirkt es so, als sei der Vater aus dem Stand raus, aus dem Nichts heraus wütend. Wenn wir aber tatsächlich in den Vater hineinschauen, dann verstehen wir, dass die Wut, die er zu Hause rauslässt, eben nicht irgendeine Wut ist, die zu einem Aggressionstrieb oder zu so irgendwas gehört, sondern dass das die Wut ist, die am Arbeitsplatz zum Beispiel entstanden ist, nicht? Und so haben wir sehr, sehr viel verschobene Aggression, zum Beispiel diese ganzen Gewalttaten, die wir im öffentlichen Raum sehen, auf Schulhöfen, in U-Bahn-Stationen, wo gereizte Jugendliche plötzlich einen alten Mann, der ihnen sagt, sie sollen hier und da nicht rauchen, wo dann diese gereizten Jugendlichen plötzlich diesen alten Mann zusammenschlagen. Diese Aggression, die diese Jugendlichen in sich tragen, die hat mit dem alten Mann gar nichts zu tun, sondern die hat mit der Lebenssituation dieser Jugendlichen zu tun. Die haben nämlich alle solche Jugendlichen, solche am Rande unserer Gesellschaft beziehungsweise so zur Gewalt neigenden Jugendlichen, die kommen alle aus bestimmten Milieus, in denen die ganz wenig Wertschätzung, Anerkennung, Zugehörigkeit haben. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der mir auch in meinem Buch Schmerzgrenze ausführlich dargestellt wird, nämlich wie ist die Situation junger Menschen? Das heißt, jeder junge Mensch braucht Zugehörigkeit, Bindung zu seinem Familienhintergrund, zu den Eltern, zu den Großeltern. Er braucht Bindung, Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Und wenn das ein junger Mann oder eine junge Frau nicht bekommt, wenn Kinder das vermissen müssen, dann leben solche Kinder und solche Jugendlichen quasi im Zustand der permanenten sozialen Ausgrenzung.
Und des permanenten Schmerzes.
Und die tragen in sich eine erhöhte Aggressionsbereitschaft rum. Das heißt, wir brauchen unbedingt auch einen Blick auf die Art, wie wir unsere Kinder erziehen. Wenn wir zulassen, wie wir das leider in unserem Land in vielen Stellen tun, dass Kinder in Milieus aufwachsen, wo sie keinerlei Bindung haben, wo sie nicht das Gefühl haben, ich bin wichtig für meine Eltern, man kümmert sich um mich, man ist leidenschaftlich an mir interessiert, man mag mich. Wenn dieser Faktor wegfällt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass solche Kinder und Jugendliche in Richtung Gewaltverhalten sich entwickeln.
Das sagt Professor Joachim Bauer, er ist Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut und Autor des Buches Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Und ich begrüße als erstes eine Hörerin aus München, die eine Frage hat. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Ich möchte mich beim Herrn Professor bedanken für diesen hochinteressanten Vortrag. Folgende Situation, wie verhält man sich, wenn man permanent diskriminiert wird, beleidigt wird, also sehr unschön, verbunden mit Rufschädigung und so weiter und auf den Betreffenden zugegangen ist und vor einfach keine Sprachbereitschaft herrscht, die Tür vor dir zugeknallt wird. Unschuldig, man kommt dazu, ohne Grund, ist höflich, freundlich, wird aber von den anderen einfach ja schlecht und diskriminiert behandelt. Gibt Kleinigkeiten, man möchte sie klären, man hat nicht die Möglichkeit dazu. Und die Schmerzensgrenze ist oft überschritten, man kann das nicht mehr durchstehen.
Ja, ich kann das gut verstehen, was Sie sagen. Also solche Fälle tauchen oft auf, kommen oft vor und dass die Gegenseite keine Kommunikationsbereitschaft zeigt. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist, dass man nochmal überlegt, ob man einen anderen Menschen dazwischen schalten kann. Also ob es so eine Möglichkeit gibt, dass jemand Drittes als in der Rolle als Mediator vermittelt. Dass jemand vermittelt, also bei Paaren, die miteinander nicht mehr im Gespräch sind, gibt es ja die Möglichkeit, dass man zu einem Paartherapeuten oder zu einem juristischen Mediator geht, die dann quasi versuchen zu vermitteln und wieder ein Gespräch möglich zu machen. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn das auch scheitert, dann bleibt eigentlich nur noch, dass man den Zustand der Trennung akzeptiert und dann einfach erstmal eine Zeit lang das auch aushält und erträgt. Meistens ist es nämlich dann so, dass nach einer gewissen Zeit des Abstandes oft sich wieder eine neue Chance ergibt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber manchmal braucht es einfach auch mal solche Phasen der Trennung, des Abstandes voneinander von 1-2 Jahren und dann plötzlich tut sich wieder eine Möglichkeit auf. Also ich würde Ihnen raten, diese beiden Möglichkeiten nochmal zu erwägen. Für Sie ist es wichtig, dass Sie sich selber Bündnispartner suchen, dass Sie schauen, dass Sie in Ihrem Umfeld nicht alleine sind, sondern dass Sie drei, vier Menschen finden, mit denen Sie sich anvertrauen können und die mit Ihnen die Belastung, die Sie jetzt gerade aushalten müssen, dass Sie die auch teilen können. Das ist für Sie sehr wichtig.
Ja. Danke sehr. Ich danke auch für Ihren Beitrag. Gruß an die Hörerin nach München. Wir haben noch andere Hörer in der Leitung und da begrüße ich jetzt aus St. Augustin den Herrn Nefjodow. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Guten Tag.
Herr Professor Bauer, das war sehr interessant, was Sie geschildert haben über die verschiedenen Bücher und Fortschritte in der Neuroforschung. Ich empfinde aber, weil ich solche Vorträge und Ausführungen sehr gerne höre, immer ein Defizit. Sie und Ihre Kollegen reduzieren Erkenntnis und auch das, was Sie aus den Erkenntnissen ableiten, alles auf Menschen. Immer ist es der Mensch, der mit seinen Anlagen, mit seinen Defiziten, Stärken und andere Menschen, die mit ihm in Beziehung stehen. Sie reduzieren also ihr ganzes Weltbild immer auf Mensch und zwischenmenschliche Beziehungen. Und da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wenn man wirklich einen Fortschritt erzielen möchte, und das ist nämlich, dass außerhalb Menschen in der Realität noch mehr gibt. Es gibt auch Dämonen und es gibt auch Engel und es gibt auch einen Gott. Und wenn Sie diese Realität nicht mit einbeziehen, kriegen Sie das Problem nicht in den Griff. Denn die Menschen können sich noch so viel anstrengen, wenn sie schwarze Messen besuchen oder sich mit Dämonen einlassen oder auf falsche Propheten hören. Dann können sie sich noch so viel anstrengen, Aggression zu vermeiden und andere nicht auszugrenzen und so weiter. Sie kommen nicht weiter. In ihrem Modell fehlt also die entscheidende Komponente, um einen wirklich menschlichen Fortschritt zu erzielen. Also, entschuldige, wenn ich gleich mit Kritik komme, aber ich vermisse das bei Ihnen und bei Ihrem Kollegen immer wieder. Und deswegen sind diese Modelle zwar sehr interessant für den Kopf, man versteht viel, aber die Welt wird immer aggressiver.
Jetzt Frage an Herrn Professor Bauer.
Ja gut, ich meine, ich bin Naturwissenschaftler. Mein Bereich ist der Bereich des vernünftigen Untersuchens, des vernunftgeleiteten Denkens. Und ich glaube, wir sollten die Vernunft nicht schlecht machen. Sie ist eine große Errungenschaft der menschlichen Entwicklung. Sie ist ja auch ein Teil der Schöpfung. Sie ist ein Teil unserer Natur. Die Vernunftbegabung ist uns ja mitgegeben. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir keinen Gegensatz aufbauen zwischen einer religiösen Orientierung, die der einzelne Mensch vielleicht hat, und der Vernunft. Ich glaube, das wäre ein unkluger Gegensatz, den wir nicht aufrechterhalten sollten. Also ich kann nur allen aus meiner Sicht raten, sich nicht auf solche spiritistischen Dinge wie Dämonen und so weiter einzulassen, sondern vernunftgeleitet an das Leben heranzugehen. Natürlich heißt es nicht, dass nur die Vernunft wichtig ist im Leben, sondern das Leben besteht nicht nur aus Vernunft, es besteht auch aus Gefühlen, es besteht aus Liebe, es besteht aus Hass. Diese ganzen emotionalen Komponenten des Lebens sind ja auch Gegenstand dessen, was zu uns gehört. Aber wir sollten an diese Phänomene eben vernunftgeleitet herangehen. Und ich glaube, wir fahren damit am besten als Menschen.
So, jetzt habe ich noch eine Hörerin aus München. Ich grüße Sie.
Guten Morgen. Erstmal möchte ich mich bedanken für die Sendung. Es ist wirklich interessant. Und meine Frage an Sie wäre, wie kann man dann ein übervolles Schmerzzentrum an Leib und Seele ausschalten, ablöschen, wie im Internet so irgendwie, dass man doch leichter leben kann und in die Freude kommt.
Ja. Ja, eine schöne, wichtige Frage, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so wie Ihnen. Der Versuch, das auszuschalten, also das wird nicht gelingen, sondern Dinge, die da sind, die sich angesammelt haben, emotional in mir selber, in Ihnen, in anderen Menschen, diese Dinge sind Realität und man kann sie nur dadurch sich leichter machen, dass man mit anderen darüber spricht. Also wobei ich da nicht wahllos jetzt vorgehen würde. Also nicht jeder andere Mensch ist der richtige Ansprechpartner für großen Schmerz, den ich in mir trage, sondern es sollte jemand sein, dem Sie wirklich vertrauen können, mit dem Sie schon vielleicht eine Beziehung seit längerer Zeit haben, also eine Freundin zum Beispiel in Ihrem Falle. Wenn Sie eine wirklich gute Freundin haben oder eine mütterliche Freundin, dass Sie dann Ihren Schmerz mal ausführlich besprechen. Und wenn das nicht reicht oder wenn sich die betroffene Person vielleicht überfordert fühlt, was auch sein kann, dann wäre mein Rat, dass Sie sich mal an eine Expertin wenden. Das heißt in diesem Falle an eine Psychotherapeutin, an eine Frau, die ausgebildet ist, entweder als Ärztin oder Psychologin und dann noch eine Psychotherapieausbildung hat und mit der Sie dann mal unter dem Schutz der Schweigepflicht, der ja die Psychotherapeuten auch unterliegen, dass sie dann mal in einem geschützten Raum dieses ganze innere Leid, was sie in sich tragen, mal ohne Zensur offen ansprechen können und dass sie dann zusammen mit so einer Expertin schauen, wie die Dinge geregelt werden können. Jedenfalls kann ich Ihnen versprechen, dass wenn Sie die Dinge aussprechen, wenn Sie jemanden haben, wo Sie mit diese Dinge auf den Tisch legen können, dass Sie dann auch ihr Leid loswerden und dass Sie dann auch am Ende wieder ein Leben in Freude führen können.
Vielen Dank an die Hörerin aus München, dass Sie sich da hier eingebracht haben in die Sendung. Aber Sie, Hörerin, hat was angesprochen. Das ist nämlich der Schmerz. Kann ich den Schmerz ausschalten? Ja oder nein? Ausschalten kann man nicht so einfach. Aber Ihr Buch, Herr Professor Bauer, das heißt ja Schmerzgrenze. Mhm. Wie?
Ich meine, gerade dieser Versuch, Schmerz auszuschalten, der endet oft sogar im Unglück. Also viele Menschen, die Schmerz in sich tragen, wollen ihn sozusagen mit Gewalt ausschalten. Und eine sehr gefährliche Methode, das zu tun, ist der Griff zu Suchtmitteln. Also wir wissen aus der Medizin und aus der Psychologie, dass sehr viele Menschen, die großen Schmerz mit sich rumtragen, die es nicht mehr aushalten im Leben sozusagen, dass solche Menschen dann oft dazu neigen, zum Beispiel Suchtmittel zu nehmen, einfach um den Schmerz nicht mehr zu spüren. Ja? Und viele Suchterkrankungen entwickeln sich vor dem Hintergrund eines nicht aushaltbaren seelischen oder körperlichen Schmerzes. Und deswegen nochmal mein Appell, wer Schmerz mit sich herumträgt, sollte unbedingt einen Menschen finden, vielleicht auch eine Fachfrau, einen Fachmann finden, also Psychologen oder Psychotherapeuten.
Oder Seelsorger.
Oder Seelsorger, genau, wo er sich öffnen kann und die Dinge, die ihn belasten, teilen kann durch das Gespräch.
Wie wird, oder Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass in uns eine Schmerzgrenze existiert, ab der sozusagen ich mit Aggression reagiere.
Ja.
Und dass diese Schmerzgrenze ja auch bei den Menschen ja ganz unterschiedlich, ein unterschiedliches Niveau hat. Wir kennen ja oft die Einteilung der Menschen in die Phlegmatiker oder die Jähzornigen. Mhm. Aber man wird ja nicht als Phlegmatiker oder als jähzorniger Mensch geboren. Mhm. Also was beeinflusst und wann und durch was wird diese Schmerzgrenze beeinflusst, so dieses Level, so ab wann ich da jetzt dann wütend reagiere und sage, ja, so jetzt reicht's.
Ja, ich würde genau diese Frage noch zum Ausgangspunkt nehmen, gerne, Herr Miller, um am Ende unserer Sendung, wir sind ja jetzt bald schon am Ende unserer Sendezeit, um jetzt am Ende doch noch mal was zu einem ganz wichtigen Punkt zu sagen, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich zu dem großen, wichtigen Einfluss der Erziehung unserer Kinder.
Genau.
Der neurobiologische, ich darf das mal so sagen, der neurobiologische Schmerzapparat, das klingt so ein bisschen komisch, nicht Apparat, aber wir haben einen, in unserem Gehirn ist quasi ein Nervenzellapparat, der Aggression produzieren kann, nicht dieser Aggressionsapparat. Der besteht aus zwei Komponenten. Wir haben eine Komponente, die die Wut produziert. Ich nenne diese Komponente mal die Dampfkesselkomponente.
Ja,
also ich werde verletzt, ich werde gereizt, geärgert und dann meldet sich dieser Dampfkessel, der die Wut produziert, von unten nach oben. Und zum Aggressionsapparat des menschlichen Gehirns gehört aber noch eine ganz wichtige zweite Komponente, nämlich das moralische Kontrollzentrum. Und dieses moralische Kontrollzentrum, das sind Nervenzellnetzwerke im Stirnhirn, also vorne im Frontalhirn. Das sind Nervenzellnetzwerke, die ziemlich genau über unseren Augenhöhlen im Gehirn liegen, also ganz vorne im Stirnhirn. Das ist das Kontrollzentrum, das von oben nach unten dämpfend einwirken kann. Und jetzt zu diesen beiden, die Erziehung, die ein Mensch genießt, ein junger Mensch, ein Kind genießt, die Erziehung hat massive Auswirkungen auf die Biologie unseres Gehirns. Also das ist nicht nur, Erziehung ist nicht nur sozusagen was Psychisches, was irgendwo nichtstofflich sich abspielt, sondern die Erziehung, die wir über 10, 20 Jahre mitbekommen, die schlägt sich in den Strukturen unseres Gehirns nieder, und zwar in folgender Weise. Menschen, die viel Bindungen haben, die gut vernetzt sind im zwischenmenschlichen Bereich, die Menschen haben, von denen sie wissen, die lieben mich, da bin ich gut aufgehoben. Solche guten Beziehungen produzieren im Gehirn einen Botenstoff, der heißt Oxytocin. Das dürfen wir jetzt gleich wieder vergessen, aber ich nenne ihn trotzdem kurz beim Namen. Dieser Oxytocin-Botenstoff ist sozusagen das Vertrauens- und Kooperationshormon unseres Gehirns. Und Kinder, die viel Liebe, viel Bindung, viel Zugehörigkeit erleben, produzieren in ihrem Gehirn mehr Oxytocin. Und dieses Oxytocin dämpft die Dampfkesselkomponente. Das heißt, die Empfindlichkeit, die Verletzlichkeit eines Menschen, die darüber bestimmt, wie schnell ich in Aggression oder in Wut komme, diese Empfindlichkeit wird gedämpft durch das Oxytocin. Also auf Deutsch, wenn ein Mensch viele gute zwischenmenschliche Beziehungen hat, wo er weiß, ich bin gut aufgehoben, meine Umwelt mag mich, meine Familie mag mich, dann bin ich nicht so reizbar und so schnell kränkbar. Ich werde nicht so schnell explodieren, wenn mich jemand ärgert, weil dieser Vertrauensbotenstoff Oxytocin den Aggressionsapparat dämpft. Das ist der Grund. Und der zweite Punkt, der Erziehung ausmacht, der hat mit dem Stirnhirn zu tun. Dieses moralische Kontrollzentrum, das in unserem Stirnhirn sitzt, dieses Nervenzellnetzwerk hat die Aufgabe, Informationen darüber zu speichern, wie das, was ich selbst tue, sich aus der Sicht anderer Menschen anfühlt. Also, wenn ich zum Beispiel als Kind das andere Kind von der Rutschbahn stoße oder von der Schaukel runterstoße und das andere Kind tut sich weh, dann muss die Kindergärtnerin hinkommen und sagen, hör mal, das darfst du nicht machen, siehst du, wie das ihm wehgetan hat? Ja? Und diese Information wird im Stirnhirn des kleinen Kindes gespeichert. Das heißt, diese Nervenzellnetzwerke speichern Informationen darüber, wie das, was ich so alles tue, den lieben langen Tag, wie sich das aus der Sicht anderer Menschen darstellt. Und das ist dann am Ende das, was diese moralische Kontrollzentrumsfunktion macht. Also das sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn ich wütend werde, wenn mein Dampfkessel sich meldet und ich Wut in mir spüre, dass sofort auch das moralische Kontrollzentrum sich meldet und sagt, okay, du bist jetzt wütend, aber bedenke, wie sich das, was du jetzt in deiner Wut vielleicht tun möchtest, wie sich das aus der Sicht der anderen darstellt. Und die Erziehung darf nicht nur darin bestehen, die Erziehung junger Menschen heute darf nicht nur darin bestehen, dass wir ihnen Liebe geben, das brauchen sie, jawohl, sie müssen Liebe und Bindung haben, aber darin darf sich nicht erschöpfen, sondern die muss auch darin bestehen, dass wir jungen Menschen ab dem etwa dritten Lebensjahr klar sagen, was die Regeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens sind, was man tun darf und was man nicht tun darf. Also Grenzen setzen, die Regeln erklären, auch Verbote aussprechen, das ist was ganz Wichtiges, weil sonst dieses moralische Kontrollzentrum in unserem Stirnhirn nicht reifen kann. Dieses Kontrollzentrum kann nur reifen, wenn ein Kind außer der Liebe auch immer wieder angehalten wird, die Regeln einzuhalten, Rücksicht zu nehmen auf andere Kinder, zu warten, zu teilen, nicht? Alle diese Dinge, die müssen ein Kind schon ab dem dritten Lebensjahr immer wieder, natürlich möglichst liebevoll, beigebracht werden. Also Kinder müssen immer wieder auch Grenzen gesetzt bekommen, weil sonst das moralische Kontrollzentrum im Stirnhirn nicht reifen kann. Und wir sehen heute bei bestimmten Gewalttätern, bei den sogenannten Psychopathen, bei Menschen, die so krankhaft gewalttätig sind, da wissen wir aus der Hirnforschung, dass die Reifung des Stirnhirns gestört ist, dass dort die Funktionen nicht richtig funktionieren. Und deswegen mein Appell auch hier an dieser Stelle, weil uns ja sicher viele Menschen zuhören, die auch mit Erziehung zu tun haben. Ein Kind braucht also immer zweierlei. Auf der einen Seite die Liebe, die Zuwendung, die sichere Bindung und auf der anderen Seite aber auch die liebevolle Anweisung, Regeln einzuhalten, Rücksicht zu nehmen auf andere, zu warten, wenn es nötig ist, Bedürfnisse aufzuschieben, wenn es nötig ist und Dinge, die wir haben, mit anderen zu teilen.
Also es ist für mich verständlich, dass die Moral irgendwo einen Ort hat in mir und dass Moral ein Moralsystem heranreift in mir und dass das durch Erziehung geschult wird.
Ja.
Aber wie ist denn das? Ich meine, ganze Philosophien und ganze Gesellschaften, für die spielt ja die Moral eine Rolle. Es gibt unterschiedliche Moralsysteme in unterschiedlichen Gesellschaften. Mhm. Wie lässt sich denn das neurobiologisch erklären? Also für die Person kann ich es jetzt sehr gut verstehen, aber wie gilt es für Gesellschaften, Moralsysteme von Gesellschaften?
Ja, also die Biologie legt nicht alles fest, sondern die Biologie, die Natur oder wenn Sie so wollen, die Schöpfung, hat dafür gesorgt, dass wir moralbegabte Wesen sind als Menschen. Das heißt, wir haben eben
also nicht nur vernunftbegabt, sondern auch moralbegabt.
Das heißt, die Fähigkeit des Menschen zur Moral ist nicht etwas, was uns von außen gegen unsere Natur aufgepflanzt ist, sondern wir sind von Natur aus so konstruiert, unser Gehirn ist von Natur aus so konstruiert, dass Gesichtspunkte der Moral einen Platz innerhalb unserer Natur haben. Aber die Biologie sorgt nicht dafür, dass wir tatsächlich auch moralisch uns verhalten. Das ist etwas, was uns als Aufgabe gegeben ist, jedem einzelnen Menschen. Und was wir natürlich auch als Erzieherinnen und Erzieher als Aufgabe haben, dass wir es den Kindern mitgeben. Also das heißt, wir selber sind aufgerufen, diese Moralbegabung, die in uns natürlich angelegt ist, jetzt mit Inhalt zu füllen, mit Sinn zu füllen. Und das ist natürlich auch wiederum abhängig von der Kultur, in der wir leben. Das heißt, Moral in den nördlichen Breiten hat sich in den letzten 10, 20, 30.000 Jahren unter bestimmten Bedingungen entwickelt. Und sagen wir mal, in den südlichen Breiten, in Afrika oder in Asien, haben die menschlichen Gemeinschaften andere Wege genommen miteinander, nicht? Und haben, aber das ist ja auch ein großes Projekt, was ja zum Beispiel Menschen wie Professor Hans Küng und oder der Dalai Lama miteinander verfolgen, dass wir heute ja an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir wollen versuchen, diese Moralbegabung des Menschen, die wir auf dem ganzen Globus finden können, dass wir das irgendwie miteinander in Verbindung bringen und dass wir schauen, wo liegt denn eigentlich sozusagen das Gemeinsame zwischen den verschiedenen moralischen Institutionen, zwischen den verschiedenen Religionen. Denn eines ist sicher, auf der ganzen Welt sind Menschen, die alle, jeder einzelne Mensch von diesen 7 Milliarden Menschen, die wir auf diesem Globus leben, wir alle haben eine Begabung zur Moral, zur Rücksichtnahme und wir haben ein Bedürfnis, gut miteinander, in guter Gemeinschaft miteinander zu leben.
Oder das Friedenstreffen in Assisi, was von Johannes Paul II. Initiiert wurde, genau. Wo sich einfach die verschiedenen Religionen und Gruppen einfach treffen, um ja, miteinander zu reden, sich auszutauschen, auch über Moralsysteme und wo sind Gemeinsamkeiten, wo können wir uns treffen.
Einer, der das auch im Auftrag des Vatikans ja schon seit Jahrzehnten macht, also über die Religionen hinweg die Fühler auszustrecken, über die christliche Welt hinweg die Fühler auszustrecken, ist ja auch Bruder David Steindl-Rast, der als Mönch vom Vatikan schon sehr früh beauftragt wurde, zum Beispiel auch die Fühler auszustrecken vom Christentum in Richtung Buddhismus.
Herr Professor Bauer, jetzt vom welche oder der Ausblick des Neurologen, wenn Sie das Buch über Aggression und die Schmerzgrenze schreiben, also vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt, was für ein Gefühl haben Sie für unsere Zukunft? Persönlich, nach den Erkenntnissen.
Wir leben in einer, meine Gefühle für die Zukunft sind folgendes. Wir leben in einer Welt der begrenzten Ressourcen. Gleichzeitig nimmt die Menschheit immer noch zu. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir wahrscheinlich zusteuern auf einen verschärften, auf eine verschärfte Auseinandersetzung. Wie sollen die Ressourcen, die da sind, verteilt werden? Und Sie haben es ja, Herr Miller, Sie haben es ja in Ihrer Einleitung schon gesagt, glaube ich, wir Armut, in Armut zu leben, im Angesicht von Reichtum anderer bedeutet Ausgrenzung. Das heißt, wenn wir jetzt in der Zukunft dieser Erde die Ressourcen, die knapp sind, ungerecht verteilen, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass die arm bleiben, ausgegrenzte Menschen sind und dass sich dort Aggressionspotenziale entwickeln. Das heißt, wenn wir Ungerechtigkeit über ein gewisses Maß hinaus zulassen, werden wir auch Aggression haben. Und das sicherste Mittel gegen überschäumende Aggression, das sicherste Mittel gegen Destruktivität und Gewalttätigkeit ist Gerechtigkeit und Fairness. Und das gilt eben nicht nur zwischen den Völkern auf dieser Erde, sondern auch im Privaten, im Kleinen. Gerechtigkeit und Fairness ist das sicherste und beste Gegenmittel gegen Gewalt.
Professor Dr. Joachim Bauer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie uns diese unglaublich komplexen Vorgänge in unserem Gehirn auch einfach so plastisch und so klar dargestellt haben.
Gerne.
Wer sich interessiert für Ihr Buch, Sie haben sie ja auch schon erwähnt, zwei weitere Bücher, das Gedächtnis des Körpers, haben Sie ja schon erzählt, und das Prinzip der Menschlichkeit.
Ja.
Diese Bücher, die haben wir auch im Radio Horeb Hörerservice für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hinterlegt. An der Stelle, Herr Professor Bauer, ganz herzlichen Dank. Behüte Sie Gott. Alles Gute, viel
alles
Segen
Gute
für
Ihnen.
Ihre Arbeit.
Ja, danke schön.
Radio Horeb Hörerservice hat die Bücher für Sie hinterlegt, also welchem Verlag, wo Sie diese Bücher beziehen können, oder auch den Titel nochmal des Buches, Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt von Professor Bauer. Wer also jetzt nicht mitschreiben konnte, Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 08323 967 5110. Dort bekommen Sie diese Informationen nochmal langsam zum Mitschreiben rübergebracht, beziehungsweise auch auf unserer Website www.horeb.org sind diese Informationen abrufbar. Wenn Sie diese Sendung in voller Länge nochmal hören wollen oder erst später eingeschaltet haben oder sie weiter verschenken möchten, Sie können sich diese CD kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 08323 967 5120. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen noch einen gesegneten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.